ARD.
Das waren halt Freaks aus der Vorstadt, aus dem Speckgürtel von Stuttgart, die einfach verkifft, versoffen, zerstrahlt und alles gleichzeitig waren.
Ja, und heute sind sie eine der bekanntesten und erfolgreichsten Bands Deutschlands.
Fanta 4 ist einfach Stimmung. Das kann man spielen, wann man will. Da kann man noch so down sein.
Sehr intelligente Texte und die machen eine geile Show.
Ist halt eine geile Band.
Und die halten sich jetzt schon so viele Jahre.
Ist das geil oder was? Stuttgart! Was geht? Was geht? Ich sag's euch ganz konkret.
Sind auf dem Boden geblieben. Sind einfach coole Jungs.
Yes. Fanta 4 begleiten mich mein ganzes Leben. Ohne die Fantastischen 4 wäre ich nicht der, der ich heute bin.
MFG, mit freundlichen Grüßen.
Fantastisch, fantastisch.
Ich liebe die Fantastischen Vier.
Ich bin ziemlich beglückrauscht.
Über 1000 Konzerte.
Jede Menge Hits.
Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen alt.
Einfach geil, Fanta 4.
Joyce!
Vielen, vielen Dank!
Wir haben für diesen Podcast mit Michi, Smudo, Andi und Thomas gesprochen. Viele Stunden lang und alles aufgenommen.
Ich habe jetzt die Aufnahme gestartet.
Leuchtet rot.
Sehr gut.
So, jetzt leg los, Bro.
Test, test. Ich glaube, der ist auch gut. Let's go.
Über die Momente, die das Leben der Vier verändert haben.
Als wir wirklich berühmt wurden, dachte ich immer, man muss anders sein als bisher in meinem Leben und ich muss da irgendwas erfüllen und so. Und dann, also wenn ich mich da selber sehe, jetzt denke ich, Alter, was du für ein Honk warst.
Es gibt auch Momente, in denen sich die Vier gegenseitig verletzt haben.
Das war vielleicht auch einfach zu traumatisch für mich. Das fand ich schon scheiße. Das fand ich wirklich scheiße. Das finde ich bis heute scheiße.
Es geht aber auch um heilende Momente.
Ein Gott namens Chiropraktiker hat mich eingerenkt. Das hat dreimal geknackst in Folge. Den vierten Knackser, den habe ich ja hier oben im Kopf.
Die Vier teilen mit uns sehr intime Momente.
Ich hatte ja auch so persönliche Krisen. Eine davon war ja eben auch der große Liebeskummer, der Umzug nach Hamburg, die neue Freunde oder beziehungsweise weg von der Heimat und so.
Und es geht um Leben und Tod.
Wenn es so ist, dann ist es so. Ja, muss ich mir auch keine Sorgen mehr machen. Meine Frau ist gestorben, dann wird meine Tochter auch sterben. Sterbe ich auch, dann war es das eben.
Wir kommen den Vier ganz nah. Denn in diesem Podcast wollen wir herausfinden, warum diese Band immer noch zusammen und vor allem immer noch so relevant ist.
Die Fantastischen Vier sind seit Jahrzehnten erfolgreich. Warum? Darum geht's in dieser Folge.
1, 2, 3. Fanta 4 Forever Baby.
Ist ein ARD Podcast von SWR 3.
Ich bin ein bisschen freudig erregt.
Ich bin Felix, ich bin Musikjournalist.
Und ich bin Nils, ich bin Reporter.
Wir haben die Fantastischen Vier die letzten Jahrzehnte immer wieder zum Interview getroffen.
Haben sie auf Tour begleitet, zig Live-Konzerte gesehen und das machen wir natürlich auch wieder für diesen Podcast.
Auf Position bitte. Im Proben.
Wir sind in Berlin am Gendarmenmarkt. Es ist Mitte September. Die Band hat uns eingeladen bei einem exklusiven und vor allem kleinen Clubkonzert mit nur ca. 100 Fans dabei zu sein. Gerade laufen noch die Proben.
Ja, schon mal ganz gut. Wir könnten ja am Schluss auch dann auf den letzten Wirf gehen, alle beide Arme hochnehmen einmal.
Das ist ein cooler Moment, sie so über ihre Bühnenperformance diskutieren zu hören. Das haben wir so auch noch nicht erlebt.
Hier geht's darum, wann genau welcher Arm beim neuen Hit wie weit wie hochgerissen wird. Versteht man das?
Okay, auf jeden Fall eine Pause am Schluss.
Und Thomas D. ist dabei auch noch was klar geworden.
Ich fand das einen sehr, für mich auch sehr geilen und auch erkenntnisreichen Moment, als wir da zusammenkamen und dann dieses neue Stück proben. Wie du merkst, wie diese Band in 35 Jahren diesen Anspruch hat, dass das jetzt funktioniert. Und zwar innerhalb von kürzester Zeit und bis ins letzte Detail. Und wie das alles noch diskutiert wird und wie da keine, nicht eine Kleinigkeit egal ist. Das ist toll, wie diese Band echt in dieser Zeit es auch nicht verloren hat, das nageln zu wollen.
Smudo war eigentlich ganz entspannt, oder?
Ja, und das war nicht immer so, vor allem bei den ersten Konzerten der Fantastischen Vier.
Also das Lampenfieber hat Smudo doch ziemlich oft und lange erwischt.
Wir haben immer mehr gespielt vor immer mehr Leuten und das war eine Form von
Stress- und Angstzuständen, die mich da überkommen haben, die ich an sich sehr erfolgreich mit Marihuana und Alkohol bekämpft habe.
Smudo hat immer gekotzt vor Auftritten, muss man sagen.
Spukulis! Der spektakulärste Reiher-Moment war im Zelt, im Zirkuszelt in Schlüchtern bei Frankfurt.
Und er hing da an dieser Eisenstange hinter diesem Zeltvorhang und hat wirklich auf die eine Seite sich übergeben
und dann direkt abgewischt rein und hey, was geht ab? Das war unser Intro damals. Hatte nicht gestört und ich war auch weit genug weg von den Leuten. Yeah.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir machen Rap-Musik und wir hören sie auch gern. Herzlich willkommen zu unserer Show. Und meine Wenigkeit, ich heiße SMODO. Mit mir am Mikrofon, mein Kumpel Thomas D. An den Plattenspielern Burger B, der Toss Marquet. An die Y am Rhythmus Sample Klavier. Heute Abend für Sie die fantastischen Vier.
Die Fantastischen Vier haben Fans, die wirklich alles auf sich nehmen, um ihre Band zu sehen. Vor dem Clubkonzert in Berlin haben wir zum Beispiel Paul getroffen.
Wir sind heute früh um 6 losgefahren in Wilhelmshaven und haben es nach 5,5 Stunden hierher geschafft. Ja.
Warum?
Geilste Band der Welt. Die neue Single heißt ja Wie weit? Ja. 625 Kilometer waren es.
Die Fanta-Fans sind natürlich der wichtigste Grund, dass die Band so erfolgreich wurde und immer noch ist.
Ich verneige mich, wir verneigen uns vor euch. Vielen Dank, dass ihr uns treu geblieben seid.
Es kommen auch immer noch neue Fans dazu.
Ich bin die Hanna. Ich bin 20. Ich glaube, mein erstes Fanta-Konzert war 2017 oder so. Da war ich 13. Mit meinem Papa. Von dem habe ich das so mitgekriegt, weil das war so seine Generation. Der ist mit denen aufgewachsen. Und der hat mich mit dem Fieber so angesteckt. Und ich bin voll mitgegangen.
Es gibt aber auch Fans, die schon ein bisschen länger dabei sind. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg zum Beispiel, Winfried Kretschmann, der hat auch einen Lieblingstrack.
MFG. Ich liebe den Abkürzungen. Das muss man erst mal hinbekommen. Aus Abkürzungen einfach so, wie man heute sagen würde, so ein geiles Stück zu machen.
Einer der wichtigsten Gründe, warum die Band so viele Fans hat, das ist einfach eine extrem geile Liveband. Nils, was ist dein krassester Fanta 4-Konzertmoment?
Das war 2022 auf dem Cannstatter Wasen mitten in Stuttgart. Ich konnte während des Konzerts auf der Bühne direkt hinter Andy Y auf so einem Podest stehen, weil ich da als Reporter unterwegs war. Das war krass, weil vor mir die 40.000 Fans einfach gerade gefeiert haben. Die Sonne ging unter. Sie haben auch gerade Tag am Meer gespielt. Ich krieg heute noch Gänsehaut.
Ich habe die Fantas als 13-Jähriger gesehen in meinem schwäbischen Heimatdorf. Mein allererstes Konzert überhaupt. Der Klassenkamerad, der mit wollte, ist dann doch nicht mitgegangen, weil wir am nächsten Tag eine Arbeit in Biologie geschrieben haben. Ich war da und fand's geil. Das war voll im Dieder-Hype damals. Die Fantas haben sich voll reingehängt und richtig gut Stimmung gemacht, inklusive Stage-Diving von Thomas D. am Schluss.
Wie ist dann die Bioarbeit gelaufen?
Die wurde lustigerweise am nächsten Tag dann spontan vom Lehrer verschoben. Und ich habe dann, ja, ich glaube, ich habe eine 3 gehabt ungefähr.
Wer springt in diesem Jahr von der Bühne? Was passiert Backstage? Wie wird bei den Konzerten gefeiert? Das sind alles Fragen, die wir auch in diesem Podcast beantworten werden, denn wir sind mit dabei auf der Fanta 4 Tour, fahren mit im Tourbus und hoffen natürlich auch viele von euch auf den Konzerten zu treffen. Das alles in
Fanta 4 Forever Baby.
Der Podcast heißt so, weil, wie Thomas sagt,
es ist auch ein Schlachtruf natürlich, ja, es ist unser Schlachtruf.
Die Fantastischen Vier sind jetzt seit 35 Jahren zusammen. Wow, Glückwunsch. So lange halten es nur wenige Bands miteinander aus, ne? Es gab aber auch immer wieder Situationen, in denen die Fantas auf der Kippe standen. Deshalb heißt der Podcast auch Fanta 4 Forever, Baby. Fanta 4 wirklich forever?
Da haben wir uns dann eine Woche lang ins Studio gesetzt und haben versucht, uns einen Song einfallen zu lassen. Einfach nur einen Song, damit wir noch einen neuen Song haben, damit wir nicht nur alle Songs auf einen Plug haben. Und es ist nichts eingefallen. Und dann am letzten Tag haben wir den Schnaps hochgehalten und gesagt, so, wir trennen uns jetzt. Tschüss, wir machen einen Plug, das machen wir jetzt noch. Und dann geht jeder, oh, alles klar, alles in Ordnung.
Warum die Band schon ein paar Mal kurz vor dem Ende stand, das verraten uns die Vier auch noch ganz ausführlich.
Die Fantastischen Vier sind auch deshalb so erfolgreich, weil sie gleich 3 Frontmänner haben, auf die sich die Aufmerksamkeit und auch der Druck, gut zu performen, verteilt.
Also Smudo, Thomas und ich, Michi Beck, drängen alle nach vorne. Der Andi gar nicht, was es natürlich auch einfach macht, dass es einen geben muss, der hinten die Fäden in der Hand behält. Quasi für den Ruhepol sorgt in der Band.
Ganz unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Wir fangen an mit Thomas Dürr, aka Thomas D.
Ich wäre so gerne wieder diese
Thomas D. ist gelernter Friseur, kommt aus Ditzingen bei Stuttgart, wohnt in der Eifel und seit neuestem auch zum Teil in Hamburg.
Was für ein sympathischer Typ, ne? Ich habe Thomas D. noch nie unfreundlich erlebt, ist immer total nahbar, immer total nett, auch zu allen Leuten, die zwischendurch mal vorbeikommen und Autogramme wollen. Und das ist ja bei ihm eh so ein Ding, ne? Er ist derjenige, der dann bei den Fans draußen steht. Nils, ne, wir haben es ja gesehen beim Clubkonzert in Berlin. Er steht draußen und gibt Ewigkeiten Autogramme und macht Fotos, ne?
Er hat gesagt, er kennt von allen, die häufiger kommen, die Schuhgröße. Könnt ihr ihn beim nächsten Mal testen, ob das auch so ist? Aber ich nehme es ihm auf jeden Fall mal ab.
Ja, glaube ich ihm auch. Sehr witzig ist er, Freigeist, Naturliebhaber, Tierfreund und auch der Bandphilosoph. Außerdem ist er derjenige, der als allererstes gesagt hat bei den Fantas, ich will Popstar werden. Er wusste schon sehr früh,
ich stehe auf der falschen Seite.
Thomas D. will nicht im Publikum stehen, sondern will auf die Bühne. Das ist ihm als Zuschauer bei einem Konzert in der Stuttgarter Schleierhalle klar geworden. Hat er kürzlich wieder in einer Insta-Story gesagt, da war er exakt da, wo er diesen Geistesblitz hatte.
Ich hatte noch keine Band, keine Musik gemacht. Da oben stand Peter Gabriel und ich stand ziemlich genau hier. Wenn ich mich recht erinnere. Und habe gedacht, ich stehe auf der falschen Seite. Der Mann hat frische Getränke, alle Aufmerksamkeit, Licht, Applaus und vor allem Platz. Und ein wenige Jahre später waren wir zum ersten Mal hier mit der vierten Dimensionstour. Und ich stand auf dieser Bühne und mein Traum hat sich erfüllt. Danke allen von Herzen dafür.
Kommen wir zu Michael Beck, aka Michi Beck. Ich war 2014 schon mal eine Woche mit den Fantas auf Tour und habe sie da eben auch mal erlebt, wie sie sind, wenn sie nicht auf der Bühne stehen, wie sie mit ihrer Crew umgehen. Und ich weiß noch, ich war ganz überrascht von Michi Beck, weil der so aufmerksam und höflich war. Ich hatte ihn bis dahin nur aus Interviews und aus TV-Auftritten und von der Bühne so erlebt. Und ich dachte eigentlich, hey, der ist vielleicht so ein bisschen abgehoben. Ist er aber nicht.
Ist er aber nicht, habe ich auch gedacht. Als ich ihn zum ersten Mal zum Interview getroffen habe, weil ich natürlich auch dieses Bild von Michi Beck aus den 90ern, was man so aus den Medien kannte, wie du schon gesagt hast, auf dem Schirm hatte. Und da war er ja auch wirklich immer so mit Pokerface unterwegs, hat wenig gelacht. Und er sagt von sich selber ja auch, ja, ich war damals arrogant. Ich konnte mit dem schnellen Erfolg nicht so richtig umgehen. Und diese Arroganz ist einfach ein Schutzschild für mich gewesen.
Also wenn ich mich da selber sehe, jetzt denke ich, Alter, was du für ein Honk warst.
Michi kommt aus Stuttgart und bevor die Fantas berühmt wurden, hat er eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht, wusste aber sehr schnell, Stahlbleche und Sanitärbedarf verkaufen, das bin ich einfach nicht.
Aus diesem bürgerlichen Leben auszubrechen, das war ein wichtiger Antrieb für ihn, Musik zu machen.
Wir hatten eigentlich jetzt nicht wirklich was, keine wirklich spannende Alternative sozusagen. Kam jetzt auch nicht aus wirklich reichen Elternhaus, aber auch nicht aus armen. Also so, dass man so, es war okay, man stand so an der Schwelle zu einem anstrengenden, normalen Leben, das uns, wo wir eigentlich jetzt keinen Bock drauf hatten. Ich habe schon ein bisschen aufgelegt, wusste auch, also meine Lehre war dann irgendwann fertig und ich wusste, ich will auf keinen Fall dahin zurück.
Kommen wir zu Andreas Rieke, Andi Y.
Andi, Y wie yeah. Unsichtbarer Fanti, Multimillionär.
Kommt auch aus Stuttgart, hat zwischendurch unter anderem mal in Köln gewohnt, ist aber wieder zurück und der Einzige, der immer noch in Stuttgart wohnt. Thomas D. hat ihn mal als The Backbone of the Band bezeichnet. Ist eher ein ruhiger Typ, klar, aber ich finde ihn jetzt auch gerade jetzt wieder bei den Interviews, die wir geführt haben, fand ich ihn wieder sehr nett und halt auch ein witziger Typ, ne?
Absolut, total reflektiert und
ja,
auch so ein wirklich nachdenklicher Mensch. Und ich weiß noch, ich war ganz überrascht, als ich ihn das erste Mal habe sprechen hören. Das war bei der ersten Doku, die ich gesehen habe. Das war so 10 Jahre Fanta 4 und da gab es eben eine Doku. Und da hat er halt dann auch wirklich gesprochen. Ich so, boah, krass, so klingt Andi Y, so klingt er. Er spricht, weil er halt wirklich in den Interviews oft einfach neben den drei Performern da ganz still daneben sitzt und ja, sonst eigentlich nicht so viel erzählt, aber er scheint okay damit zu sein.
Ich glaube, es ist auch total angenehm, ne? Wenn du so drei Frontmänner hast und selber dich lieber so ein bisschen zurückhältst, lass die mal machen und ich ergänze dann, wenn nötig. Ist auch ganz praktisch eigentlich.
Bevor die Fantastischen Vier auf Tour gehen, ist Andy Y. übrigens auch der, der sich monatelang damit beschäftigt, wie die Bühnenshow der Fantastischen Vier eben aussieht. Dass die Lichter richtig programmiert sind, dass die Videos richtig programmiert sind und so. Und da ist er mit den entsprechenden Fachleuten dann immer echt intensiv beschäftigt, dass das, was sie da eben musikalisch auf die Bühne bringen, dass das auch richtig geil aussieht.
Andy ist ein absoluter Technikexperte, ist klar. Er hat auch sowas studiert, nämlich technische Informatik. Und wenn er jetzt nicht gerade mit den Fantas beschäftigt ist, ist er Dozent und erklärt, wie Musik produziert wird.
Dozent klingt so wahnsinnig groß. Und ja, es ist die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Das sind dann so zwischen 6 und 12 Studenten. Ich erzähle was aus dem Produktionsnähkästchen. Wenn ich meine Sicht der Dinge erklären muss, wenn ich das gezwungen bin zu formulieren, anhand dessen verstehe ich das selber auch besser. Das hat mir sehr geholfen, mein Wissen besser zu ordnen.
Der vierte der vier, Michael Bern-Schmidt, Smudo. Smudo ist einfach ein krasser Multitasker. Der kann sich normal mit dir unterhalten und checkt nebenher was auf seinem Tablet und seinem Handy gleichzeitig. Er ist auch einfach ein krasser Geschichtenerzähler im besten Sinne. So kann druckreif sprechen, sehr auf den Punkt, sehr schnell, sehr entertaining, lacht dabei auch sehr gerne.
Ja. Das erste Mal gelacht in seinem Leben hat er in Offenbach, da ist er nämlich geboren. In Stuttgart ist er aufgewachsen, hat da Abi gemacht und er war der Erste, der aus Stuttgart 1997 weggezogen ist.
Wir kamen von der Tour zurück und fuhren den Prassattel runter in die Stadt und es hat geregnet und wir sitzen im Tourbus, verkratet und alles und sind wieder nach Hause gekommen. Und der eine guckt aus dem Fenster und der nächste und sagt der eine, Stuttgart sucks like a black hole. Ich habe keinen Bock mehr auf die Stadt. Haben wir alle gesagt, das war für mich legendär und sind wir über 2 Jahre hinweg so weggezogen.
Smudo hat sich aber auch schnell zurechtgefunden.
Mir ist aufgefallen, dass Schwäbisch und Hanseatisch gar nicht so weit voneinander weg ist. Der Schwabe sagt, bitte, bitte, könntest du mal bitte zur Seite, bitte.
Könntest du mal bitte zur Seite, bitte.
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 Bitte, bitte.
Stadtmitte.
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 Das Backhäusle in Hamburg zu Hause. Das gibt's das Backhus.
Smudo ist also in Hamburg, Thomas in der Eifel, Michi in Berlin und Andi in Stuttgart. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Fantastischen Vier erfolgreich und noch zusammen sind. Sie leben an unterschiedlichen Orten, haben unterschiedliche Einflüsse und Eindrücke. Oder um es anders zu formulieren,
sie gehen sich einfach nicht so sehr auf den Sack.
Ja. Getrennte Betten ist eben auch sehr, sehr wichtig. Und unsere Band ist es, was einen Sinn gibt und mit dem wir gemeinsam Erfolge feiern oder gemeinsam auch Niederlagen uns darüber hinweg trösten können.
Also es ist sehr schwierig, mit anderen Menschen über Gefühle zu reden, die man hat, wenn man in dieser Position ist. Das ist wirklich, ich glaube, die Jungs verstehen, was ich meine, wenn ich sage, es war ein scheiß Konzert. Während jemand anderes, einer von diesen 10.000, die da waren, würde das nicht verstehen.
Die gemeinsame Perspektive über die lange Zeit, die wir haben, mit Tomaten und Blumen beschmissen zu werden, wie fühlt sich das an auf der Bühne? Was ist das für ein Feeling? Verstehen nur die?
2024 haben die Fantastischen Vier ein neues Album rausgebracht. Hat es bis auf Platz 2 der Albumcharts geschafft. Long Player heißt es.
Komm ran und dann komm noch näher. Fun kommt nicht von ungefähr. Auf langen Wegen sieht man mehr. Von Anfang an Long Player. Scheiße.
Was war das nochmal?
Wir wollen es wissen, wir wollen es hören. Wir wollen alles geben, bis wir nicht mehr können. Wir wollen es feiern, wir wollen es laut. Und das ist erst der Anfang, es hört nicht auf.
Was hat noch Bestand? Die alte Legende, von Anfang bis Ende, das ewige Rad. Die größten Geschenke, die schönsten Momente, sie sind immer da.
Damit waren sie praktisch wieder überall und haben Interviews gegeben.
SWR 3.
Herzlich willkommen, Thomas D.
Hallo, mein Gott, noch nie so oft meinen Namen gehört.
Wie froh bist du, wie froh seid ihr, dass dieses Album jetzt endlich draußen ist?
Sehr, sehr froh. Also wirklich, ich habe das ganze Wochenende durchgefeiert.
Egal, wir sind hier. Wahnsinn. Eins live. So, raus aus dem Studio, rein ins Studio. Wohin geht's jetzt?
Zu dat RTL.
Hey, danke, dass du Zeit hattest.
Sehr gerne und vielen Dank für das Interesse.
Thomas D. hat sich sehr gefreut, als er das erste Mal die neue Vinyl in der Hand gehalten hat.
Ja! 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 Alter!
Bestimmt auch deshalb, weil ein neues Album seit Jahren jedes Mal wieder ein Endgegner für die Band ist. Den Vier fällt es unfassbar schwer, ein neues Album zu machen. Das fängt schon damit an, die Band überhaupt zusammenzubringen, sagt Michi.
Alle vier in verschiedenen Bundesländern und wir haben alle Kids und die haben zu allen unterschiedlichen Zeiten Ferien.
Ihnen ist es aber total wichtig, neue Songs zu machen, um sich auf Konzerten selbst nicht zu langweilen und natürlich auch, um den Fans was Neues zu bieten.
Aber letztens hatte ich auch das Gefühl, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, tatsächlich. Zum ersten Mal.
Es ist schwierig mit dem Musikmachen, weil wir wollen ja immer frisch und cool sein und neu und manchmal merken wir, dass wir das nicht sind.
Ab 50 kickt dich ja quasi gar nichts mehr.
Der Anfang von jeder Produktion ist so schwierig, wenn du nicht weißt, wo geht es hin, was willst du sagen, wie sagst du es, boah, kein Bock und so.
Smudo hat ja quasi schon eine gepflegte Schreibblockade seit, keine Ahnung, x Jahren.
Also jeder, der mal, keine Ahnung, eine Hausarbeit abgeben muss oder so, oder eine Diplomarbeit und sowas, der weiß, was das heißt, die ganze Zeit das vor sich hin zu prokrastinieren, diesen ganzen Scheiß, und sich überlegt und auch lieber sagt, ey, lieber lebe ich jetzt den Rest meines Lebens von Dosenthunfisch, statt diese scheiß Doktorarbeit abzugeben, bringt doch eh nichts und so. Und dann ist man schnell auf der Seite derjenigen, die es nicht fertig gebracht haben. Und das Gleiche ist eben auch beim Platte machen so.
Heute kommen alle rein und sagen, oh mein Gott, was sollen wir denn überhaupt machen? Jede Idee, die wir haben, ist scheiße. Also da kommt gar niemand mehr und sagt, ich habe eine Mega-Idee und die anderen finden es scheiße, sondern alle sitzen da und sagen, jede Idee ist eigentlich scheiße. Um Gottes Willen, was können wir denn überhaupt noch machen?
Wir sind zurück in Berlin. Das exklusive Clubkonzert ist gerade vorbei. Sie haben die ganz neuen Songs das erste Mal überhaupt vor Publikum gespielt.
Also besser wird's nicht mehr. Also hier Bucketlist, würde ich sagen, check. Normalerweise kennt man sie vom Wasen oder der Schleierhalle ganz weit weg. Und jetzt waren sie so einfach greifbar. Ja, gefühlt war ich das Handtuch.
Wir treffen die Band Backstage und wollen wissen, wie sie es fanden.
Das macht Spaß. Es ist ein bisschen aufregend natürlich jetzt mit Publikum, aber es sind ja auch nicht so viele wie sonst.
Während die anderen Sachen direkt aus der Wirbelsäule gespielt werden, weil wir sie schon so oft gespielt haben, geht das noch den Umweg durchs Großhirn.
Felix, welche ist deine Lieblingstextzeile vom neuen Album?
Ist von Michi Beck im Song Was man will.
Gebe meinem größten Feind einen bösen Blick und mein Badezimmerspiegel zerspringt.
Und deine Fanta 4-Zeile Forever?
Das ändert sich immer wieder. Gerade sind's die ersten Zeilen von Le Smooth.
Das hier geht an alle Ungeduldigen. Ich muss mich noch entschuldigen, wegen dem Mangel an Gelegenheiten, mich zu huldigen.
Nils, deine Lieblingszeile vom neuen Album?
Das ist die hier. Yeah, wir sind die guten Boomer.
Und deine Lieblingszeile Forever?
Als Stuttgarter natürlich diese hier.
HSV, VfB, ole ole.
MFG, einer der ganz großen Hits für die Fantas, ne? Und das ist auch ein Grund für den Erfolg. Sie haben einfach immer wieder Hits und auch Zeilen für die Ewigkeit. Und auch das, keine Überraschung, ist harte Arbeit.
Da wird, also jedes Wort, wird auch um jedes Wort diskutiert.
Jedes
manchmal.
Wort.
Die Fantas wollen ja fresh bleiben und sich eben nicht wiederholen, ne? Und deshalb laden sie mittlerweile Co-Songwriter ein. Die liefern ihnen dann neue Ideen. Das ist auch ganz normal im Musikgeschäft.
Bis sie aber so weit waren, hat's gedauert.
Also natürlich waren wir auch so borniert zu glauben, dass wenn einer sagt, lasst ihr doch mal bei den Texten, lasst ihr doch mal coachen oder habt ihr denn, wer schreibt denn eure Texte? Wir selbst. Aber fährt Michael Schumacher sein Auto oder nicht? Was ist das für eine Frage? Na klar.
Jetzt haben wir uns auch mit Textern helfen lassen und da hatte ich dann aber auch das Gefühl, das geht gut. Ja, das funktioniert und es wird ja am Ende trotzdem ein Fanta-Text.
Aber die besten Stücke, finde ich, sind dann doch die geblieben oder wieder geworden, die wir zusammengeschrieben haben.
Mal ein konkretes Beispiel. Zusammen. Das war einer der größten Fanta 4 Hits der letzten Jahre.
Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben. Nehmt die Flaschen hoch und die Tassen auf. Wir feiern heute bis zum Morgen.
Den haben sie ja zusammen mit Clouseau gemacht. Der singt den Refrain. Mitgetextet haben die beiden Rapper Curse.
Und was ist jetzt? Ich bin für dich nur irgendein Ex.
und Sammy Deluxe.
Wenn ich bitte auf aus diesem Albtraum, Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kommen.
Und so lief das gemeinsame Texten von Zusammen ab.
Ich habe gesagt, wir müssen alle an einen Tisch für Zusammen, weil es ein Hit, ja. Die Strophen müssen wir nageln und da brauche ich alle hier. Und dann sitzen wirklich die Fantas, Curs und
Sammy Deluxe,
Sammy
mit
Deluxe.
Notizblöckern bei Michi im
und
Büro.
Und wir kämpfen um die zusammen, so wie Arsch auf Eimer und diese ganzen Sprüche haben wir da. Und dann ist der Curse mit dem Sammy in der Küche. Und dann sagt der Sammy zum Curse, sag mal, kann es sein, dass wir die einzigen beiden Erwachsenen hier im Raum sind? Weil die Fanta schon wieder mit ihrem totalen Smoothie trippt schon wieder ab irgendwo hin. Ich sag gar nichts mehr, ab der Shut, fuck you must und so muss lang.
Ab der Shut, fuck you must, weil nichts dazwischen hier passt.
Jedes Wort, nein, das darf so nicht sein. Und dann Michi, boah, mit aber Style rein.
Wir haben voll
Sammy schreibt dir eine Platte in einer Woche, wenn du ihn lässt. Ja, aber die Fanta schreiben dir eine Platte in 6 Jahren, wenn nee, du
bei sie... Bei uns ist das immer das, im Labor.
Diese Diskussionen um jede Zeile, jedes Wort wurden Sammy Deluxe wohl irgendwann zu viel. Der habe gesagt,
also für euch mache ich nichts mehr, das ist mir zu anstrengend.
Als Thomas ihn gefragt hat, jetzt fürs
ja,
neue Album mitarbeiten
so eine Idee. Nee, er hatte mir eine Idee geschickt, genau. Und ich sage, ja, da macht es doch für uns, für euch mache ich nichts mehr, seid mir zu anstrengend.
Sammy Deluxe ist also raus.
Und die Fantas sind immer noch zusammen. Dass sie überhaupt zusammengekommen sind, das ist eine Reihe von Zufällen gewesen. Und dahin spulen wir jetzt mal zurück. Ganz zurück an den Anfang. Wie haben sich die vier eigentlich kennengelernt?
Wir sind in den 80ern, wir sind im Raum Stuttgart. Alles geht los mit Ingrid und Irene, den Mamas von Andy Y und Smudo.
Unsere beiden gemeinsamen Mütter kannten sich. Ingrid und meine Mama Irene, die waren gemeinsam, ich weiß nicht, irgendwo, die waren beide in der SPD engagiert und in irgendeinem Party oder Zusammenkunft haben die sich getroffen. Und da haben die sich unterhalten, ja, ihr Sohn macht mit Computern rum. Ach ja, meiner auch, das ist ja toll, dann können die sich ja mal kennenlernen. Klassiker. Anne und ich waren, glaube ich, 13 oder 14 oder so, wirklich richtig klein noch.
Das hat gleich super gepasst und ab da hatten wir wahnsinnig viel Spaß miteinander. Unser erstes gemeinsames Thema war Computerprogrammieren. Als wir uns kennengelernt haben, als ich zu Smudo kam, da habe ich gerade schon ein bisschen Programmieren gekonnt. So, ich habe es gerade gelernt gehabt, war natürlich auch noch in den Kinderschuhen. Und Smudo war gerade am Anfang, also es war kein großer Unterschied. Wir haben das in 2 Tagen irgendwie nivelliert, diesen Unterschied, und ab da haben wir uns gemeinsam dem Programmieren, besonders dem Spieleprogrammieren, gewidmet.
Wir sind Freunde geworden. Wir kamen uns regelmäßig besuchen. Er kam zu mir, entweder nach Gerlingen, hat dann dort irgendwie übernachtet oder ich war bei ihm und haben Kartoffelchips gegessen und Mezzomix getrunken und waren beide happy, uns zu haben. Weil ich hatte kaum jemanden eigentlich in meinem Bekanntenkreis, der diese Leidenschaft der Computerei so mit mir teilte und Andi auch nicht. Und dann haben wir angefangen, Spiele zu schreiben. Das war eine große Leidenschaft. Wir sind in die ersten Daddelhallen gegangen, wo man eben noch mit 16 hingehen durfte.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie die beiden in Daddelhallen abhängen und zu Hause dann im Kinderzimmer eigene Spiele programmieren. Liegt bei Smudo auch so ein bisschen in der Familie. Sein Vater ist Programmierer.
Smudo hat ja auch mal überlegt, was in die Richtung beruflich zu machen, aber es kommt ganz anders. So ein kleines, viereckiges Plastikding mit 2 Löchern in der Mitte verändert ihr Leben für immer. Eine Kassette.
Und dann kam Smudo daher und hat ein Tape mitgebracht, was er sich von den GIs, also amerikanische Soldaten, die in Stuttgart und Umgebung stationiert waren, hat er ein GI-Tape in die Hände gekriegt und da war Grandmaster Flash und andere Hip-Hop-Sachen drauf. Und das hat uns total gefallen. Da war ich sofort Feuer und Flamme dafür.
Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head.
Weil das so eine rhythmische Musik ist. Das hat den verkappten Schlagzeuger in mir angesprochen. Und ich war völlig fasziniert, dass man mit Rhythmus alleine komplette tragfähige Musik machen kann. Ja, dass das reicht, wenn dann dieser Sprechgesang dazu kommt. Und das hat mich komplett angezündet und Smudo auch.
Andy und Smudo hat's erwischt. Diese neue Musik, dieses Hip-Hop hat ihr Herz erobert. Damit sind sie in Deutschland so Mitte der 80er aber noch ziemlich alleine.
In meiner Klasse zum Beispiel war ich absolut der Einzige, der diese Musik gehört hat. Und wenn ich da was vorgespielt habe, meinen Klassenkameraden, dann kamen so Kommentare, und zwar nicht bös gemeint, da kam echt ein Kommentar, ja, wann fängt denn die Musik an? Weil die das dass diesen Hardcore-Hip-Hop nicht, wirklich nicht als Musik dekodieren konnten. Da haben die üblichen Strukturen gefehlt. Und das war ein Kulturcrash sozusagen. Entsprechend einsam hat sich das auch angefühlt, da so tapfere Hip-Hop-Fan zu sein. Und nur so ein paar enge Kumpels verstehen einen auch und ansonsten der Rest der Welt aber nicht.
Ja, abgefahren.
Andy Y. hat uns erzählt, dass die beiden richtig missionarisch unterwegs waren. Die waren Hip-Hop-Missionare. Sie wollen diese geile neue Musik in die Welt tragen und fangen auch an, selber Hip-Hop-Musik zu machen.
Andy hat bereits einen eigenen Synthesizer. Den hat er sich ganze 2 Jahre mühsam von seinem Taschengeld zusammengespart. Und jetzt kauft sich Andy noch eine Beatbox, eine Rhythmusmaschine. Aber weil er mit dem Sound der gekauften Beatbox nicht ganz zufrieden ist, baut er sich nach einer Weile dann sogar eine eigene Beatbox, die sogenannte Bronxbox.
Das ist die Bronxbox, benannt nach dem Ort, von dem wir fanden, der heiligste aller Orte ist, wo nämlich aus New York die Hip-Hop-Musik kommt, was ja bis heute umstritten ist, ob es Bronx oder Brooklyn das Borough ist, aber für uns genau genug. Und dann diese Sounds waren tatsächlich echt was Besonderes.
Und auf die Beats haben Smudo und Andy dann gerappt. Sie nennen sich die Zwielichtigen Zwei. Und so klingt das.
Wir sind die Zwielichtigen Zwei, zwischen Zeit bis zum Schuh. Ich rap am Mikrofon und Andy macht Musik dazu. Und jetzt geht's ab, 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 ab.
Die Zwielichtigen 2 und die Urversion von Jetzt geht's ab.
Der Beat ist, sagen wir mal, fordernd, milde formuliert.
Und der Andy, der hat bei den Zwielichtigen 2 nicht nur die Beats programmiert, nee, der hat im Gegensatz zu heute auch gerappt.
Die Frau meiner Träume, ich nehm sie an der Hand. Wer glaubt sie zu der Puppe, in der schönste Mann im Land. Sie zieht mir in die Augen, ratloses Gesicht.
Der arme Andy blitzt ab auf dem Song Die Zwielichtigen 2 auf der Fete.
Andy und Smudo haben also erstmal zu zweit Musik gemacht und dann hat Smudo Thomas getroffen.
Thomas habe ich kennengelernt eben als Jugendkumpel, der wohnte bei mir im gleichen Ort. Er war ein Freund von einem Freund, der bei mir in der Klasse war, von Stefan Höllrige nämlich und Stevie H. Und Stefan hat immer mit Thomas rumgehangen und wir sind gemeinsam, weil wir eben gerne gedaddelt haben, mit dem Fiesta meiner Mama in die Stadt gefahren, um dann dort in irgendwelchen Daddelhallen zu spielen eben. Und da habe ich dann auf einem dieser Wege, habe ich Thomas mal einen Track vorgespielt, den einen ich gemacht habe. Freak It Out hieß der. I wanna hit the DJ with the baseball bat. So fing der an.
Thomas findet den Track zwar cool, er ist aber im Gegensatz zu Andy und Smudo kein Hip-Hop-Fan.
Ja, man kann sagen, ich war noch nie so, tatsächlich Thomas D. war noch nie so der Chef-Hip-Hopper. Naja, ich wollte eigentlich singen. Ich wollte eigentlich schon immer singen. Ein Glück habe ich das nie angefangen. es war mehr so, ich hatte Spaß mit den Jungs und als ich die ersten Raps geschrieben hatte, mit dem naiven Gedanken, rappen kann ja jeder. Das hat damals die Welt auch lange Zeit geteilt, diesen naiven Gedanken.
Ja, und manche teilen den Gedanken heute noch.
Ja, leider. Smudo erinnert sich noch ganz genau an einen der ersten Raps von Thomas.
I hate my boss and I hate my work, but I love his girlfriend, so I pull up her skirt. Eine legendäre Zeile von ihm.
Okay.
Aber da waren es schon 3. Smudo, Andy und Thomas. Und jetzt dauert es nicht mehr lang. Und die 4 sind komplett.
Es gibt 1, 2 Stücke, da waren wir tatsächlich nur zu dritt. Und dann sind Thomas und meine Wenigkeit, wir sind ins Jugendhaus Degerloch zur Hip-Hop-Party Nummer 2, wohlgemerkt, ins Jugendhaus Degerloch gepilgert, weil da Plakate hingen, Hip-Hop-Party Nummer 2. Und wir so, fuck, es gab auch schon eine Hip-Hop-Party Nummer 1. Und wir haben das nicht mitgekriegt. Ne? Also man war ja sehr isoliert als Hip-Hop-Fan. Dann wollten wir die Hip-Hop-Party Nummer 2 natürlich auf gar keinen Fall verpassen. Und Thomas und ich sind dahin. Und Smudo ist auf die, als computerinteressierte Mensch wie ich auch, er ist mit seinem Vater auf die C-Beats gegangen und konnte dann nicht an dem Tag. Drum sind Thomas und ich dahin und haben Michi da performen gesehen, waren sehr beeindruckt über den Rockfaktor, den er da in die Rap-Performance mit reinbringt.
Und Andy und Thomas haben erzählt, sie kommen da rein und da laufen Beats und es sind so ein paar versprengte Gestalten. Es ist laut, es ist nass, weil alle mit Bier rumspritzen und Michi liegt auf dem Boden, auf dem Rücken und rappt zu einem Song und singt
My Blue Opel is the very best car, with My Blue Opel I ride very far.
Diesen blauen Opel haben wir später auch reichlich geraucht, später, als wir uns alle kennengelernt haben. So, mit diesem Blue Opel, also Blue Opel, My Blue Opel is the very best car, war schon richtig beschissenes Englisch. Und dann haben die ihn gesehen und haben gesehen, der liegt auf dem Boden, die haben Bier auf ihn gekippt, während er so getrunken hat ins Gesicht und hat gerappt, das ist kein schlechter Mensch. Und Thomas hat ihm dann seine Visitenkarte gegeben. Visitenkarte damals auch genauso exotisch wie ein Anrufbeantworter. Das war so ein ich hab's zu was gebracht. Und Thomas steckt ihm eine Visitenkarte zu. Auf der Visitenkarte steht drauf, Talentstudio Hanselmann Thomas Dürr. Talentstudio Hanselmann Thomas hat ja Friseur gelernt und die Lehrlinge vom Friseurstudio Hanselmann, die waren in einem Gebäude nebenan mit einer eigenen Telefonnummer und dort konnte man sich günstig frisieren lassen. Es war das junge Talentstudio. Es hieß Talentstudio Hanselmann. Also kommt Thomas mit Talentstudio Hanselmann Karte und gibt sie dem Michi Beck, der bierbespritzt am Boden sitzt. Und Michi geht am nächsten Tag, guckt er sich die Karte an und denkt, er ist entdeckt worden von einem Talentsucher, weil da Talentstudio drauf steht und ruft dann da an, Friseurstudio Hanselmann, guten Tag. Ich muss bis heute darüber lachen.
Kannst du dir nicht ausdenken, wie der Schwabe sagen würde.
Ja, mega witzig, ne? Da ärgert sich wahrscheinlich der ein oder andere Drehbuchautor, dass ihm die Geschichte nicht für seinen Film eingefallen ist.
Der Michi hat gedacht, er wird entdeckt. Ja, und dann haben wir den Kontakt zu Thomas D. Ist der Thomas D. Ja, der ist da. Und hat Thomas mit ihm Kontakt gemacht und der Rest ist Geschichte.
Wie sie Michi kennengelernt haben, davon rappt Smudo auch auf ihrem aktuellen Album im Song Fünf Zimmer mit Bart.
Michi am Boden und war down mit der Welt und sprach vom blauen Opel und von Frauen und von Geld und er spittet am Mike Wien, sieht dich so breit, man kippt ihm Bier ins Gesicht, doch er trinkt das dann halt, Thomas war sofort verknallt und sagt, hallo, ich bin auf Mission Y für SMODO, wir rocken auf Kassetten für Sex und Toleranz, wir wollen dich entdecken, ruf mich an, wenn du kannst.
Und der Michi hat angerufen.
Na, Michi und ich und Andi uns getroffen im Ford Fiesta meiner Mutter, sind wir dann am Stuttgarter Schlossplatz unten, wo jetzt alles zugebaut ist, und haben uns heute in der Parkschleife getroffen und da haben wir ihnen auf Mamas Kassettenrekorder unsere Beats vorgespielt und Michi war da mit Didi, seinem Kumpel, der Chicken McD und Burger King Burger B haben sie sich genannt, saßen hinten drin und haben sich also die Tracks angehört und Michi, die hat die ganze Zeit dem Chicken, Michi hat dem Didi immer so auf die Schenkel gehauen, Mensch, ist ja geil, Mensch, das ist ja voll geil und hat sich so gefreut, der Michi, dass der jemand ist, der macht adäquate Beats, weil er hatte mit Didi und noch zwei anderen Kumpels, haben die eine Band gehabt, die haben halt so Beastie Boys Rock gemacht und dazu gerappt. For your right to party. Und Michi, das war die Erfüllung seiner Träume. Didi konnte damit gar nichts anfangen, der war auch sehr schnell draußen. Michi kam und wir haben gemeinsam Songs aufgenommen. Burger B is Back war quasi der erste. Auch ein Murder-Track, da hat man quasi auch den Michis Neigung zur guter Hip-Hop-Musik war, das war auch für uns musikalisch ein absoluter Segen.
Und so klingt der Murder-Track Burger B is Back.
Burger B is Back von The Terminal Team. The Terminal Team, so nennen sich die vier damals und rappen größtenteils auf Englisch. Chicken McD fühlt den Sound gar nicht und ist nicht dabei. Schade, aber geiler Name, Chicken McD.
Voll. Dafür ist aber King Burger B am Start, wie sich Michi Beck damals nennt. Er rappt auch damals schon, aber die nächsten Jahre steht er vor allem hinter den Plattentellern.
Es gibt ja mit Thomas D. und Smudo schon zwei Rapper im Team, im The Terminal Team. Und da Michi eben auch DJ ist, macht er dann auch in der Gruppe den DJ. Ab und zu kommt er aber bei den Live-Auftritten von seinem DJ-Pult nach vorne und rappt auch mal was. Er ist aber froh, dass er sich dahinter verstecken kann, sagt er. Michi war damals nicht so selbstsicher wie heute.
Ihren allerersten Live-Auftritt werden die vier wohl auch nie vergessen. Im Jugendhaus in Stuttgart-Hislach war der. Ein ganz besonderer Gig, bei dem auch nicht alles so rund gelaufen ist. Aber die Jungs geben auf jeden Fall alles. Das haben sie sich bei den Hip-Hop-Partys in den Stuttgarter GI-Clubs abgeschaut.
Das sind Originalaufnahmen von ihrem allerersten Gig.
Die Jungs schaffen es, Stimmung zu machen und das Publikum mitzureißen. Und auch das ermutigt die vier weiterzumachen.
Wir haben es gehört. Die vier rappen überwiegend auf Englisch. Aber warum sind die Jungs dann komplett auf Deutsch geswitcht? Denn damals in den 80ern rappt eigentlich kaum jemand auf Deutsch. Aber es gibt natürlich Ausnahmen.
Schwabe-Rap, da gibt's kein Wenn und kein Aber und kein Papalapap. Wir machen da einen drauf und schwätzen den Bap. Rap, 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 rap.
Wir machen einen drauf und schwätzen kein Bap. Rap, rap, rap. Stark, oder? Der Schwabe-Rap von Friedi.
Ja, da habe ich leider nicht so hohe Kompetenz, leider. Aber
schade,
du machst es
sehr
gut, Felix. Ja.
Aber
Schwabe-Rapper Felix Leibel.
Richtig, dann gibt's natürlich noch Falco, ja.
dass der mit dem Schwabenrap in einem Atemzug genannt wird, aber das ist eine andere Geschichte. Nichts gegen den Schwabenrap, ich find's lustig. Deutsch ist in der Hip-Hop-Szene ansonsten ziemlich verpönt, man rappt auf Englisch. Wenn man überhaupt rappt, Hip-Hop ist in Deutschland ja eben noch lange nicht so populär damals wie heute.
Im Mutterland des Hip-Hop, in den USA, sieht das natürlich ganz anders aus. Genau da bekommen Thomas und Smudo auch eine ganz klare Ansage, in welcher Sprache sie rappen sollten.
Im August 1988 gehen Thomas D. und Smudo auf einen dreimonatigen USA-Trip. Smudo hat gerade sein Abi gemacht, Schnitt 3,1, und Thomas hat seine Friseurlehre fertig.
Zeit also, eine Weile durch die USA zu reisen und viel über das Land und die Hip-Hop-Kultur zu lernen. Die wichtigste Lektion bekommen Smudo und Thomas damals in einem Studentenwohnheim.
Ich erinnere mich an den Moment, wo Smudo und ich in Amerika waren und zu diesen Amis gesagt haben, yeah, we make rap music too, you know. Und die gesagt haben, okay, dann lass mal hören. Und wir haben gerappt auf Englisch und die sind im Boden versunken. Mhm. Smudo hat noch den We are Kathy and Celeste and you know we are the best because we like cheese and crackers and we brush our teeth with Crest, war der Reim, den er ihnen noch angeboten hat. So als Dankeschön, hier, das könnt ihr nehmen, ist von mir. Fremdscham Deluxe war das für die Herrschaften. Oh Gott, da kommen zwei Weißbrote her aus Deutschland und denken, sie wären hier die Big Black Brothers. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben auch was auf Deutsch. Und dann haben sie, okay, dann jetzt auf Deutsch. Und dann haben wir auf Deutsch gerappt und die haben nichts verstanden und haben sofort gewusst, this is you. This is real. This is what you gotta do. This. Forget the other shit. You know, forget in Englisch zu rappen. Total abstrakt.
Thomas D. und Smudo kommen deshalb im Dezember 1988 aus den USA mit der Erkenntnis zurück, wir müssen auf Deutsch rappen. Das war eine sehr, sehr gute Idee.
Denn 4 Jahre später werden sie Popstars und sind plötzlich überall.
Die fantastische Vier. Yeah.
Von MTV bis zu Dieter Thomas Heck im ZDF.
Wir kommen jetzt zu den Shootingstars des Jahres 1992. Von 0 auf 3 mit der kleinen, mit der Single-CD oder der ganz einfachen Single. Von 0 auf 3 in der Media-Kontrollliste. Die fantastischen 4. Das sind nicht die da und nicht die da und auch nicht die da. Nein, das sind die da.
Das hat so dermaßen polarisiert, dass es wahrscheinlich einer der entscheidenden TV-Auftritte war für unsere Karriere.
Also zu Dieter Thomas Heck eingeladen zu werden, damals in unserer neuen fit gewordenen Popstars-Zeit, das war echt kurios, weil, also ich erinnere mich noch sehr genau an das Gespräch, wo wir sagten, oh, das können wir nicht bringen. Ja, aber 10,5 Millionen Zuschauer. Die Sony will das unbedingt, dass wir da auftreten. Oh, muss das denn? Ey, das kriegt doch von unseren Punk-Kumpels in unserer Innendiskothek eh keiner mit, dass wir da gespielt haben, was übrigens überhaupt nicht stimmt.
Die haben es alle gesehen.
Ja, alle haben es gesehen, alle haben es mitgekriegt und viele fanden es gar nicht so geil. Vor allem die Hip-Hop-Szene nimmt ihnen das übel und schreit Sellout. Generell sind die 4 für viele nur noch die da.
Da habe ich zum ersten Mal gewusst, was andere Leute Depressionen nennen. Das fand ich gar nicht lustig, wenn man eben von einer Band, die sehr facettenreich ist, und wir hatten auf der 4 gewinnt ja auch schon ernste Themen angesprochen und uns ein paar Gedanken gemacht. Und du wirst dann reduziert auf 2 Worte, die da. Und musst du erstmal ein Jahr lang kämpfen oder vor dem Kampf überhaupt noch plötzlich für den einen als Popstar gefeiert, für den anderen als Sellouter verschrien. Und dabei bin ich doch der gleiche, der ich gestern auch war. Nur gestern war ich noch niemand und heute bin ich plötzlich angeblich, wie gesagt, zwischen Popstar und Verräter, Rap-Verräter.
Wie die Fantas diese Krise überwunden haben, das erleben wir in Folge 2 von Fanta 4 Forever Baby.
Die zweite Folge könnt ihr jetzt direkt hören. Grundsätzlich erscheint jeden Freitag eine neue Folge. Also abonniert diesen Podcast, damit ihr auch keine neue Folge verpasst.
Fanta 4 Forever Baby ist ein Podcast, produziert von SWR3. Host und Skript Nils Damz und Felix Leibelt.
Redaktion Eva Blasenbrei, Jo Bischofberger, Sandra Herbsthofer und Christopher Jenert. Fact-Checking Matthias Kugler und die Hauptabteilung für Information, Dokumentation und Archive.
Schnitt David Janus. Sounddesign und Komposition Nazu Hishri. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Marc Bürkle und Simon Dreidoppel.
Bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen, eure Fantastischen 4.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Du willst noch mehr Fanta 4? Dann hör jetzt den SWR3-Podcast Die größten Hits und ihre Geschichte mit der neuen Folge zu MFG mit freundlichen Grüßen. Da erfährst du, wie den Fantastischen 4 die Idee zu dem Song mit den vielen Abkürzungen kam auf einer Wohnmobilfahrt mit viel Champagner und wie MFG im Tonstudio entstanden ist. Ich bin SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler und in jeder Folge meines Podcasts stelle ich einen großen Hit der Popgeschichte vor und spreche mit den Künstlerinnen und Künstlern über die Bedeutung und die Auswirkungen ihrer Songs. Die größten Hits und ihre Geschichte gibt es auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.